Also ich habe heute gar keine Zeit.
In dieser Nachricht drücken Sie auf Ihre Frage.
Gleitzeit, das Magazin für Menschen, die keine Zeit haben und gerne mehr hätten. Das Gleichgewicht zwischen Arbeit, Leben, Freizeit, Gesundheit.
Heißmiete. Arbeiten und Wohnen in Zeiten von Krise und Inflation. Heißmiete. Gefördert von der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt.
Mit Philipp Kausel.
Ich auf der 95.8 bei Radio Z.
Das kannst du eigentlich keinem erzählen, dass ich Immobilienmaklerin bin.
Du bräuchtest deswegen einen massiven Ausbau von Sozialwohnungen.
Heißmiete. Gefördert von der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt.
Wir wollen Heizkostenzuschüsse und 0-Euro-Tickets, 9-Euro-Tickets, Lohnerhöhungen, Obdachlosenunterkünfte, solidarische Lösung, damit niemand mehr aus der Wohnung geschmissen wird.
Armut kann man unterteilen in absolute und relative Armut. Absolut arm ist jemand, der seine Grundbedürfnisse nicht befriedigen kann.
In der heutigen Folge unserer Serie Heißmiete definierte der Politologe und Armutsforscher Christoph Butterwegge das Begriffsfeld Armut nachzulesen, auch in seinem Buch Armut in einem reichen Land, wie das Problem verharmlost und verdrängt wird, erschienen ursprünglich 2009 im Campus Verlag und immer wieder in weiteren Auflagen aktualisiert. Christoph Butterwegge. In den letzten beiden Folgen waren wir auf Demos zum Thema Krise und Preise in Nürnberg unterwegs, woraus wir eingangs einen Schnipsel hörten. Am Mikrofon begrüßt euch Philipp Kause. Ich habe nicht nur mit Professor Butterwegge gesprochen, sondern für diese Ausgabe oder in dieser Ausgabe kommen auch zu Wort Jadu, Singer-Songwriterin, wohnhaft in Berlin-Köpenick, die sich den Beruf als Musikerin mit einem anderen Hauptjob als Immobilienmaklerin in Berlin verdient und somit leisten kann, denn sich den Beruf leisten zu können, um von Musik leben zu können, das funktioniert nicht, geht nicht auf. Vor einigen Wochen hat sie die Platte Modus Operandi veröffentlicht. Franziska Falterer vom Verein Paar Sternchen Radieschen, sie engagiert sich in Augsburg für eine besondere Wohnform. Sie hat ein Pfarrhaus auf ImmoScout24 entdeckt, das sie mit ihrem Verein für eine solidarische Form, das Syndikatswohnen, erwerben will. Dafür sucht sie noch KreditgeberInnen. Wird sie euch draußen an den Radio- und Handygeräten überzeugen? Clio, Redakteurin in unserer Sendung Stoffwechsel, Studentin, WG-Bewohnerin, verliebt in speziell das Haus, in dem sie mitten in Nürnberg wohnt und die Hauptmieterin ist, die es wiederum an Untermieterinnen weitervermietet, skeptisch in Bezug aufs Wegziehen für ihren Master. Auf welche Stadt die Wahl treffen wird, hängt nämlich auch entscheidend von den Wohnungsmärkten ab. Musik steuert neben Jadu, wie auch wie immer in dieser Serie, der Aktivist und Songschreiber Wolf Mahn aus auch einer Großstadt aus Köln aus seiner Themenplatte über einen Großinvestor bei. Die Scheibe heißt Breakout of Babylon. Hören wir später rein. Starten wir mit einem Ausflug nach Augsburg zu dem besagten Pfarrhaus. Das Gebäude samt dem Grundstück darunter stehen zum Verkauf. Und würden ungefähr 16 bis 18 Personen die Möglichkeit eines sogenannten Syndikatswohnens bringen. Das ist quasi eine Form, die einen aus diesem System Eigentümerin oder Genossenschaft oder Konzern vermietet an abhängige Personen. Und wenn man das nicht möchte, muss man selbst Eigentum kaufen, die einen aus diesem recht binären System ausbrechen lassen würde. Quasi eine dritte Säule des Wohnrechts, die längst praktiziert wird, aber nicht in großem Maßstab. Immerhin aber deutschlandweit an 180 Punkten schon, von denen die meisten im Raum Freiburg aufblühten. Hier in Bayern gibt es das noch nicht so oft und Franziska vom Verein Paar Sternchen Radieschen, also Paradieschen, erläutert uns die Situation und den Wohnungsmarkt im Raum Augsburg. Damit knüpfen wir an Folge 1 an, wo uns Atte Skürpina von der Partei Die Linke, der in München wohnt, schon mal erläutert hat, welchen Druck die Mietpreise in München wiederum, übrigens auch die Immobilienkaufpreise in München, auf die Nachbarstadt Augsburg ausüben und was für einen Effekt das hat.
Für Wohnbaugenossenschaften kann ich persönlich nicht sprechen. Ich kann dafür sprechen, wie es ist, zum Beispiel nach WG-Zimmern oder nach Wohnungen zu suchen hier in Augsburg. Da war es ganz lange so der Fall, dass Augsburg eigentlich relativ günstig war, gerade weil Augsburg natürlich immer verglichen wird mit München und München schon lange das Problem hat mit hohen Mieten. Das heißt, lange war es so, dass man gesagt hat, in Augsburg, da kann man noch günstig wohnen, da kann man schnell Wohnungen finden und auch große Wohnungen finden. Und deswegen sind immer mehr Leute eben nach Augsburg gezogen, um nach München zu pendeln und weil man hier einfach günstiger wohnen konnte. Das hat aber natürlich den Einfluss gehabt, dass jetzt in den letzten Jahren die Mieten extrem gestiegen sind und mit den steigenden Mieten dann auch die Bodenpreise und die Kaufpreise für Häuser, weil es natürlich immer lukrativer geworden ist, hier in Augsburg zu investieren, sodass es inzwischen der Fall ist, dass eine Neuvermietung von Wohnungen, Neuvermietung von Häusern extrem schwierig ist und extrem teuer ist. In meinem Fall, ich wohne in einer WG, also ich kann jetzt besser für WG-Zimmer sprechen. Ich kenne aber auch die Geschichte von Menschen, die Wohnungen suchen zum Beispiel. Also es wird immer schwieriger und es wird immer teurer und eigentlich ist es unglaublich schwer, also gerade Häuser zu kaufen, also hier Besitz zu kaufen, das ist eigentlich nahezu unmöglich, weil da Augsburg deutschlandweit zu einem der Städten gehört, in denen die Kaufpreise für den Boden so sehr steigen wie in wenigen anderen Städten. Also es ist gigantisch, die Kaufpreissteigerungen hier.
Das heißt, die Kaufpreissteigerungen sind deutlich krasser als die Mietpreissteigerungen oder ist beides, schießt beides aus dem Boden?
Also beides geht in die Höhe, ganz eindeutig, aber die Kaufpreissteigerungen sind noch mal stärker wie die Mietpreise.
Und heißt das, weil du die Nähe zu München ansprichst, dass das auch eben Menschen sind, die gezielt in München suchen würden sonst, weil sie dort eigentlich arbeiten und die aber auf Augsburg ausweichen, dass das der Hauptgrund ist oder ist das eben auch verbunden mit bestimmten anderen, mit Standortfaktoren, die Augsburg selber hat? Also weiß nicht, was es da für Arbeitgeber gibt oder für Unis oder
was da attraktiv ist. Mit Sicherheit eine Kombination aus beiden Sachen, würde ich sagen. Also es ist möglich, von Augsburg nach München zu pendeln. Das heißt, Menschen, die in München arbeiten, gerade jetzt irgendwie in der Nähe von den Bahnstationen oder sowas, die können problemlos in Augsburg wohnen, für relativ im Verhältnis immer noch relativ günstige Mieten und aber nach München pendeln. Dadurch ist es sehr attraktiv, wenn man trotzdem in der Stadt wohnt und eine gute Anbindung hat. Aber auch Augsburg als kleinere Großstadt wird natürlich da auch immer attraktiver, die Umgebung, es gibt mehrere Arbeitsplätze und so weiter. Das ist ein Problem, was jetzt nicht Augsburg-spezifisch ist, das betrifft die allermeisten Großstädte und gerade in Bayern steigen da die Preise ja wahnsinnig. Also Augsburg ist da im Vergleich zu anderen Städten, oder die Entwicklung gibt es in allen Städten, aber Augsburg gehört definitiv zu einer der Städten, in denen die Kaufpreise eben noch stärker steigen als in vielen anderen im Verhältnis.
Mhm. Würde man dann noch eins kleiner, also weiß ich nicht, nach Dachau oder was es dann so gibt, ausweichen? Also gibt es so eine Kaskadenwirkung schon?
Ich glaube, dazu kann ich es jetzt, das habe ich noch nicht so verfolgt, die Bewegung, das kann ich gerade gar nicht sagen.
Also du kennst zumindest keine Leute, die du in Augsburg triffst, die dann sagen, ja, das ist mir hier zu teuer, ich will aber in einem eher, also trotzdem städtischen Umfeld leben.
Nee, ich glaube, da sind wir noch einen Schritt davor. Also aktuell ist es so, ich erlebe es viel mehr, dass es so ist, dass in Augsburg noch gar nicht das Bewusstsein angekommen ist, wie stark die Mieten steigen. Also diese Vorstellung, München ist sehr teuer und Augsburg ist noch günstiger wie München, das hält sich noch sehr vehement. Und dadurch ist es schwer, überhaupt erstmal eine Aufmerksamkeit drauf zu kriegen, wie unglaublich die Preise hier steigen und wie hier Leute verdrängt werden aus der Innenstadt, wie gentrifiziert wird, wie immer Neubauten entstehen, die den Mietspiegel wieder nach oben treiben. Das ist vielen Leuten, die hier schon seit längerer Zeit in ihren Wohnungen wohnen, gar nicht so bekannt, weil sich so diese Erzählung eingeprägt hat, dieses Augsburg ist günstiger wie München und hier kann man ja noch ganz gut wohnen, dass es eben auch schwierig ist, zum Beispiel auch politisch da erstmal eine Aufmerksamkeit dafür zu kriegen. Und wir sind da, glaube ich, gerade in so einer Umschwungphase, in der das jetzt so nach und nach durchsickert und nach irgendwie mehr Leute davon betroffen sind und das mehr in den eigenen Wahrnehmungsbereich reinkommt. Aber wir sind noch, würde ich mal sagen, leider weit davon entfernt, dass das Problem so deutlich und so offensichtlich für alle ist, dass dann eben auch politisch nachgesteuert werden würde.
Ja, finde ich einen sehr interessanten, so massenpsychologischen Effekt. Und dafür sind wir ja dann auch medial da. Das heißt, das ist so ein Klischee, höre ich daraus. Jetzt schreibt ihr ja in dieser Pressemitteilung, dass das Haus, worum es jetzt konkret geht, ein Pilotprojekt, also nicht unbedingt ein Einzelfall, ein Pilotprojekt für bezahlbaren Wohnraum in Augsburg sein soll. Ist das genau, so verstanden, dass wenn ihr sagt, okay, diese Kampagne klappt, dann würdet ihr das fortsetzen, auch mit an anderen Locations?
Ob wir das genau machen würden, das ist, glaube ich, noch eine offene Frage. Aber grundsätzlich ist es so, wir versuchen einfach mit einem alternativen Finanzierungskonzept bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und zu zeigen, dass man nicht in dieser ständigen Kreisspirale, dieses ständige sich nach oben drehen, das immer teurer werden, die Mieten, die steigen, dass man da nicht mitmachen muss, sondern dass es Alternativen gibt, wenn man sich als Gruppe organisiert und eben auf die Rücklagen von verschiedenen Privatpersonen und die Unterstützung zurückgreift. Und wir merken, dass viele Leute erstmal, wenn wir ihnen versuchen, dieses Konzept zu erklären, dass sie dann sagen, ob das funktioniert, das weiß ich nicht genau und so. Und da erstmal so ein bisschen kritisch sind. Und ich glaube, mit jedem Projekt, das erfolgreich funktioniert, wird gezeigt, dass es diese Alternative gibt und dass das machbar ist. Und dadurch können mehr Projekte entstehen. Die können auch beraten werden, die können sich Infos holen von uns, von anderen bestehenden Projekten. Und dadurch dann eben erfolgreicher werden und schneller umgesetzt werden. Und unsere Hoffnung wäre, dass dadurch dann nach und nach so ein Netzwerk von alternativen Wohnprojekten entsteht, von alternativen Finanzierungskonzepten. Und somit wir dann irgendwann was ausrichten können gegen den normalen Markt, wie er jetzt gerade besteht. Weil momentan ist das natürlich sozusagen ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist eine kleine Alternative, aber wir hätten eben die Hoffnung, dass es nicht die einzige bleibt, sondern dass da viel, viel mehr noch entstehen kann.
Soweit Franziska Falterer, die uns später das System dieses Finanzierungsmodells noch vorstellt, mit dem aus Krediten ein Haus stellvertretend vom Verein Paar Radieschen gekauft wird und das ihr auch auf Instagram und so weiter auch auf einer Webseite finden könnt. Und mit dem Ziel, dieses Haus dann nicht gewinnorientiert, sondern primär im Zirkel des Vereins an Vereinsmitglieder zu vermieten, aber auch nicht als Genossenschaft gedacht. Von Augsburg jetzt erstmal nach Nürnberg und auch Leipzig, Hamburg und Berlin. Clio ist Studentin hier an der FAU Erlangen im Bachelor. Sie kommt aus Nürnberg, möchte aber für ihren Master eine andere Großstadt entdecken und sich fachlich auch spezialisieren. Angeboten werden interessante Masterstudiengänge für sie an mehreren Orten, doch nicht an jedem lässt sich so easy wohnen. Bereits hier in Nürnberg läuft sie finanziell am Limit. Neben ihrem Studium und ihrer Tätigkeit hier bei Radio Z hat sie noch weitere Jobs, um das ganze Kostenpaket von GEZ bis Stromrechnung zu schultern. Wie attraktiv ist der Standort Nürnberg, Clio? Wenn du jetzt mal hier so auf die Metropolregion guckst, also insgesamt von der Lebensqualität her, die Jobchancen sind jetzt nicht so die allerbesten hier. Wir sind auch vom öffentlichen Nahverkehr eine der teuersten Städte. Die Leute wirken generell recht gestresst, wenn man sich sie so unterwegs anschaut oder gefrustet. Das Kulturleben, gut, jetzt ist natürlich durch Corona ein bisschen lädiert, aber war jetzt auch nie so super Bombe. Also es ist jetzt auch nicht so progressiv teilweise. Und wir haben auch Schwierigkeiten beim Internetausbau, massive Schwierigkeiten. Würdest du sagen, dass es auch eine Aufgabe der Kommunalpolitik ist, sagen wir mal, irgendwo eine Mietpreisbremse einzubauen, wenn so viele Faktoren, die in der Infrastruktur, in der Kultur brach liegen, die Lebensqualität drücken, dass man dann auch sagt, okay, beispielsweise wir übernehmen ab einer gewissen Schwelle auch Extrakosten?
Ja, ich finde, es ist einfach unerhört, wie hoch die Mieten sind. Es ist unerhört, vor allem man zahlt ja nicht nur die Miete, man zahlt ja auch die Nebenkosten, man zahlt ja auch irgendwie Internet, man zahlt ja auch GZ, man zahlt ja auch irgendwie Wasser. Ne? Man zahlt das ja alles auch. Und das ist einfach zu teuer. Und ich weiß nicht, so, ich habe jetzt irgendwie außer mir selber, also ich bin die einzige Person, die ich finanzieren muss, quasi. Ich habe keine Kinder, ich habe keine Hunde, Haustiere oder irgendwie sowas. Ich habe niemanden, der abhängig ist von mir. Und darum kann ich zum Beispiel mit Preiserhöhungen jetzt nicht gut umgehen, aber ich glaube ein bisschen vielleicht flexibler, weil ich nur an mir sparen muss, quasi. Das ist quasi ein Vorteil, in Anführungsstrichen. Ich finde, es ist super schlimm, dass WG-Zimmer so teuer sind. Ich finde es auch aus der Perspektive von einer Studentin, also ich studiere ja, ich finde es so unglaublich frech, dass wir neben dem Studium auch noch so viel arbeiten müssen, dass wir überhaupt uns die Miete leisten können, weil es gehört ja nicht nur, das ist ja nicht nur, dass du die Miete bezahlst und diese ganzen Nebenkosten und alles und dann bist du fein raus. Nein, dann musst du noch Essen zahlen, dann musst du noch Öffis zahlen, dann musst du noch, vielleicht willst du auch mal dich erdreisten, jemanden was zum Geburtstag zu schenken oder mit jemandem Kaffee trinken zu gehen oder auch mal auf ein Konzert zu gehen oder ein Buch zu kaufen oder mal in den Urlaub zu fahren. Und dann muss man das aber alles finanzieren durch Jobs, die mit Mindestlohn bezahlt werden, oft in der Gastro, die dann auch nachts sind, ne? Und die auch teilweise einfach prekär sind, wo das einfach auch teilweise keine so sicheren Jobs sind oder auch keine...
Wo man sagt, wir haben jetzt gerade mal zu wegen Corona, sie zu, wo
ja,
du bleibst.
Ja, solche Sachen. Oder halt auch als queere, weiblich gelesene Person ist zum Beispiel auch die Gastro nicht immer der sicherste Arbeitsplatz, ne? Ja. Das kommt auch noch dazu. Also... Ich finde das unerhört, dass wir vor allem junge Leute, aber nicht nur junge Leute, ich meine, das ist für alle zu teuer. Es ist für alle zu teuer. Ich finde, die Kommunalpolitik müsste auf jeden Fall was machen. Und ich weiß nicht, vielleicht, es kommt ja auch drauf an, wenn zum Beispiel eine Wohnung ganz neu ist und die zum Beispiel super isoliert ist und die Nebenkosten zum Beispiel gar nicht so hoch sind, dann ist das ja eine Sache. Aber zum Beispiel, ich wohne in einer Wohnung mit miserabler Isolierung und die Heizkosten sind einfach astronomisch und ich bin die Person, die das zahlen muss und ich kann aber gar nichts dafür. Ich habe da überhaupt keinen Einfluss drauf. Das finde ich einfach unfair.
Gerade kippt meine Wahrnehmung. Ich habe gedacht, das ist so die gigantische Wohnung oder das tolle Haus, wo ich auch mal wohnen muss, aber jetzt hast du es mir gerade ein bisschen ausgeredet.
Nee, das ist die Sache. Es ist im Winter ist es frostig. Es ist das wirklich eins der frostigsten Orte, aber im Sommer ist es halt die Traumwohnung. Aber das ist halt auch wieder so eine Sache. Ich nehme das in Kauf, weil ich diese Wohnung liebe. Also das ist schon auch so eine Sache.
Okay. Gut, was wären attraktive Städte? Wo sagst du, so, da nehme ich den Kampf mit der Wohnungssuche gerne auf mich?
Also ich würde... Bei mir kommt es drauf an, wo ich hinziehe, je nachdem, welche Uni mich halt nimmt für den Master. Das ist schon die oberste richtungsweisende Sache. Aber ich meine, ich würde, glaube ich, gerne nach Hamburg ziehen, aber das kann ich mir eigentlich aus dem Kopf schlagen. Das kann ich mir überhaupt nicht leisten. Weil ich will auch nicht, das ist auch für mich eine Sache, ich bin nicht auf dem Dorf aufgewachsen oder so, ich bin immer schon in der Stadt aufgewachsen. Also ich bin in Nürnberg hier in der Südstadt aufgewachsen, mitten im Trubel und jetzt wohne ich in der Innenstadt. Davor habe ich in Gostenhof gewohnt. Also ich habe immer quasi downtown mit den Menschen gelebt und ich würde auch unter keinen Umständen in der Vorstadt wohnen, unter keinen Umständen. Also ich kann mir irgendwie nicht, also ich finde es irgendwie sinnlos, ich ziehe in eine andere Stadt, ich ziehe irgendwie nach Hamburg, in eine große, tolle Stadt zum Master studieren und dann wohne ich da irgendwo in Buxtehude. Nee, danke. Ne? Nichts gegen Buxtehude, auch toll, ne? Toll, aber für mich jetzt nicht unbedingt. Ne? Also Leipzig wäre für mich auch eine tolle Option, weil da es einfach noch nicht so teuer ist.
Ja.
Da ist dann aber, ja, es ist halt in Sachsen. Aber nee, es gibt schon, ich meine, Berlin, da gibt es zum Beispiel auch Studiengänge, die mich interessieren oder die für mich relevant wären, aber Berlin, der Wohnungsmarkt, also da
ist mittlerweile halt auch sehr überlaufen.
Ja, und ansonsten, ich fände Köln nicht schlecht, weil meine Familie auch ein bisschen aus dem Pott kommt, fände ich auch ganz gut, aber da kommt es drauf an, aber im Moment stehe ich ein bisschen zwischen Leipzig oder Hamburg. Aber es ist so, wenn ich in Hamburg ein WG-Zimmer finde, für unter 500 Euro, dann würde ich da hinziehen.
Okay.
Aber weil in Hamburg halt auch teilweise die WG-Zimmer so 600, 700 Euro kosten. Ja. Und das muss man halt erstmal erarbeiten. Ja. Das musst du halt erstmal erwirtschaften. Ne?
Wärst du sogar bereit dafür, einen Kredit aufzunehmen?
Nein, auf keinen Fall. Okay. Also ich habe...
Auch keinen zinsfreien?
Na, ich habe nicht so mit Banken. Ich finde das ganz... Ich kann nicht so super toll mit Geld umgehen, würde ich sagen. Und es ist gut für mich, wenn ich weiß, wo mein Geld ist, wenn das so, also so, ich habe mir schon manchmal Geld geliehen, zum Beispiel war ich mal in Kolumbien reisen und dann in Panama und dann habe ich alles ausgegeben und hatte überhaupt keinen Cent mehr, um überhaupt nach Deutschland zurückzukommen. Dann hat mir meine Schwester Geld für einen Flug geliehen und dann,
Wollte sie es wieder haben.
Ja, schon, aber das konnte ich dann irgendwie normaler zurückzahlen. Aber ich krieg dauernd Post von vielen Banken, die mir irgendwelche Studierendenkredite andrehen wollen. Mhm. Aber das war für mich noch nie eine Option.
Soweit Clio, Studentin der Politikwissenschaft, mit deutlichen Worten zum Immobilienmarkt. Und auch im nächsten Beispiel lebt jemand eine Work-Work-Balance aus, nämlich Jadu, Musikerin, Komponistin, Texterin, Sängerin und Immobilienmaklerin.
Ich bin ja auch so ein bisschen, das ist ja eigentlich auch ein kleiner Tanz mit dem Teufel, ne? Das kannst du ja eigentlich keinem erzählen, dass ich Immobilienmaklerin bin, weil das sich so ein bisschen eigentlich, das ist total konträr, weil ich arbeite im Verkauf. Das heißt, ich bin ja auch mit dafür zuständig, dass sich Künstler, die wenig Geld haben, die Immobilien nicht mehr leisten können. Da bin ich mit dran schuld. Ich sehe es so ein bisschen Robin Hood-mäßig dann. Da versuche ich mich so ein bisschen mein Gewissen mit zu beruhigen, dass ich ja aber das Geld, was ich den reichen Leuten aus der Tasche ziehe für die Immobilien, dann in meine brotlose Kunst stecke, die niemand hören will. Damit rede ich mir das dann schön. Aber Berlin ist natürlich auch in den letzten Jahren voll teuer geworden und es ist auch nicht schön und Gentrifizierung und so weiter und so fort. Ich bin persönlich da auch kein Fan von Mediaspray zuzukleistern mit hässlichen Neubauten. Ich bin ja voll der Altbau-Fan und bin auch dafür, eigentlich immer bestehende Dinge zu bewahren, zu erhalten, wieder schön zu machen, anstatt dieses Fast-Living-Kultur weiterzuführen. Abreißen, neu bauen, aber billig und schnell, bin ich überhaupt kein Fan von. Und ja, die Entwicklung, ich glaube, das ist auch so ein bisschen going with the flow. Man kann da jetzt auch nichts gegen machen, dass das so ist. Das wird auch immer noch so weitergehen. Ich bin aber froh, dass ich eben nicht von der Musik abhängig bin, dass ich davon auch noch leben muss. Und ich brauche einen Job, wo man eben auch flexibel sein kann. Und ich bin halt ja, wie gesagt, selbstständig, bin halt nicht angestellt, bin provisionsabhängig, was auch nicht so einfach ist.
Vielleicht nochmal, also Berlin ist ja riesig groß und so weiter und es gab ja so verschiedene Zuzugswellen. Aber irgendwann ist es halt auch abgebrochen oder hat sich rumgesprochen, dass Leipzig jetzt cooler und bezahlbarer ist. Mhm. Es sind aber von der Gesellschaftsstruktur, glaube ich, auch Effekte vielleicht zurückgeblieben. Da stelle ich mir jetzt vor, das ist dann ja auch ganz schwierig, wenn man als Immobilienmaklerin jetzt viele Bewerbungen sozusagen oder Selbstauskunftsbögen da reinbekommt. Und da sind viele ganz, ganz, ganz ähnlich, vielleicht sogar sozioökonomisch oder so vom Alter her oder vom Sozialstatus her. Oder was macht man dann? Wer kriegt dann den Zuschlag?
Ja, also ich glaube, in der Vermietung ist das nochmal ein anderes Thema. Ich bin ja zum Glück im Verkauf. Da kann man gar nicht so viel entscheiden, wer jetzt die Wohnung mehr verdient hätte. Aber ich achte tatsächlich auch darauf. Also wenn jetzt irgendwie, hatte ich auch schon den Fall, eine alleinerziehende Mutter sich eine Wohnung kaufen will, weil sich das ab einem bestimmten Punkt, also wenn du relativ gut verdienst, macht es schon Sinn, das eher zu kaufen, weil die Mieten so teuer geworden sind, dass du es eigentlich schon einfach, ne, wenn du es kannst, es ist günstiger, eine Rate abzubezahlen, als eine Miete zu bezahlen, dann gehört die Wohnung wenigstens dir und dann hast du dein Kapital irgendwo angelegt. Also, dass ich mich dann schon dafür eingesetzt habe, dass diese Dame dann die Wohnung auch bekommen hat, indem ich dann eben auch mit den Eigentümern gesprochen habe und gesagt habe, hier, das sind die Umstände. Sie ist vielleicht nicht die Top-Kandidatin, die mit Eigenkapital jetzt das ganze Geld auf den Tisch legt, aber das ist ihre Traumwohnung, die würde da gerne mit ihrem Kind einziehen. Sie hat sehr lange dafür gearbeitet, dass sie sich das leisten kann. Und jetzt einfach verdient. Und dann so, ich kann mich schon dann auch für die Leute einsetzen. Das mache ich auch sehr gerne. Aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, wir haben einfach viele, auch viele Influencer, die durch Schwachsinn ganz reich geworden sind und sehr unangenehm einfach dir das hinknallen und sagen, ich kaufe das Penthouse jetzt und das daneben kaufe ich auch noch. So. Und die sind auch, also gerade so Neureiche, die nicht so richtig dafür geackert haben, also jetzt richtig handwerklich oder ne, du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will, ja, sind oft sehr, sehr unangenehm und lassen das so raushängen, dass sie dann viel Geld haben und sich alles leisten können. Also das hast du halt auch schon und das finde ich auch immer so ein bisschen bitter. Aber das ist halt einfach, Menschen sind halt so. Ich bin nicht so ein riesiger Menschenfan. Es gibt ganz viele tolle Menschen, aber es gibt einfach auch, der Großteil der Menschheit ist seltsam. Vor allen Dingen, wenn sie Geld haben.
Heißmiete, Arbeiten und Wohnen in Zeiten von Krise und Inflation, Heißmiete. Jeden dritten Mittwoch von 18 bis 19 Uhr auf Radio Z. Heißmiete. Gefördert von der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt.
Alleinerziehende sind ja schon von dem jetzigen System her per se auf die Grundsicherung angewiesen, wenn sie ein paar Jahre lang pausieren, nicht am Berufsleben teilnehmen können, auch gar keine andere Möglichkeit haben, weil es die Betreuungsplätze nicht gibt und vielleicht auch, weil sie gerne ihr Kind erziehen möchten, dann gibt es den richtigen Gegenwert auch nicht, der dann später mal in die Rentenkasse einfließt.
Ja, Alleinerziehende sind mit die hauptbetroffenen Gruppe von Armut. Wir haben alleine 600.000 Alleinerziehende, meist Mütter, im Hartz-IV-Bezug mit 1 Million Kinder. Und da sieht man, dass das kein Randproblem ist, sondern dass gerade Alleinerziehende zu ungefähr 42,7% von Armut bedroht sind und damit zu denjenigen gehören, wo die Armutsrisikoquote, so heißt das, nach den Kriterien der Europäischen Union mit am höchsten ist. Und das zeigt, da besteht Handlungsbedarf und da müsste dringend etwas geschehen, angefangen von mehr Kinderbetreuungseinrichtungen guter Qualität, damit diese Mütter auch in die Lage versetzt werden, vollzeiterwerbstätig zu sein und sich gewissermaßen selbst aus der Armut herausarbeiten zu können, bis hin natürlich zu höheren Regelbedarfen bei Hartz IV, denn man kann eben von den Kinderregelsätzen ein Kind nicht gesund ernähren, ordentlich kleiden und erst recht nicht es teilhaben lassen am kulturellen, am sozialen Leben, weil mal auf den Kindergeburtstag zu gehen dann dazu führt, dass man kein Geschenk mit bringen kann. Und eine alleinerziehende Mutter antwortete mal auf die Frage, was ihr denn so im Kopf herumgehe mit der Armut ihres Kindes. Sie freue sich jedes Mal, wenn ihr Kind nicht zu einem Kindergeburtstag eingeladen werde. Und ich kann nur sagen als Vater, was gibt es denn Schrecklicheres für eine Mutter, als sich wünschen zu müssen, dass das eigene Kind keine Freundschaften hat, weil man Geschenke nicht bezahlen kann.
Christoph Butterwegge über Alleinerziehende und der Politologe gilt als der wegweisende Armutsforscher in der Bundesrepublik und brachte das Thema immer wieder mit Vehemenz und Präzision auf den Tisch, alles rundherum um Armut und die Armreich-Spaltung, die sich auf dem Wohnungsmarkt ausdrückt. Zuvor hörten wir das Lied Mittellandkanal der Immobilienmaklerin Jadu aus Berlin, zu finden auf ihrer Platte Modus Operandi, die komplett deutschsprachig ist und in deutlichen und schön gestalteten, sehr visuell getexteten Reimen. Ein ausführliches Gespräch mit Jadu über die problematischen Kostenstrukturen für Selbstständige heute im Musikbusiness folgt hier auf Radio Z am Donnerstag, den 2.2. ab 22 Uhr. Hier ist die Heißmiete Folge 4, gefördert von der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt. Mein Name ist Philipp Kause und jetzt schauen wir erneut und vertieft auf das Projekt in Augsburg, wo Franziska Mitglied in einem Verein wurde, um, das ist ein seltener Anlass, um einem Verein beizutreten, aber in diesem Fall stimmt es, um ein Haus zu kaufen. Jetzt sucht sie Kredite. Gerne auch von euch, die ihr gerade zuhört.
Heißmiete, gefördert von der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt.
Also den Verein selbst, den gibt es seit 5 Jahren. Der hat sich 2017 gegründet schon. Damals schon mit der Idee, bezahlbaren Wohnraum schaffen zu wollen, gemeinschaftlichen, selbstverwalteten Wohnraum, aber auch öffentliche Flächen, auf denen zum Beispiel ein Spendencafé sein kann, Foodsharing-Verteiler, offene Werkstätten, also einfach einen offenen Begegnungsort sozusagen für die Stadt zu schaffen. 5 Jahre lang hat der Verein dann nach einer passenden Immobilie gesucht, in der das alles umsetzbar ist. Und es ist einfach sehr, sehr schwierig, hier Häuser in der Dimension zu finden, die leer stehen, also die nicht bewohnt sind aktuell, die zum Verkauf stehen, wo auch bekannt ist, wer der Besitzer ist und wer das auch verkaufen will und die dann auch noch bezahlbar sind. Und das hat jetzt über 5 Jahre gedauert, bis jetzt eine Immobilie gefunden wurde, die sich eigentlich perfekt dafür eignet. Das war ungefähr Anfang November. Da ist das auf ImmoScout ganz klassisch sozusagen als Angebot einfach reingekommen. Und das ist jetzt ein altes Pfarrhaus. Und dadurch, dass es ein Pfarrhaus ist, hat es eigentlich genau diesen Effekt schon früher gehabt. Das war ein Begegnungsort. Also da gibt es große öffentliche Flächen mit einem extra Eingang im Souterrain, also im so ein bisschen höher gesetzten Keller oder tiefer gesetzten Erdgeschoss, wie man es nimmt. Das heißt, da gibt es ganz große öffentliche Flächen, auf denen genau das wieder entstehen könnte. und darüber drei große Stockwerke, in denen dann Wohnraum geschaffen werden kann. Also drei große Wohnflächen, in denen so 5 Wohnungen ungefähr reinpassen. Genau.
Und dieses Ganze drum als komplette Einheit dann zum Verkauf?
Genau, das gesamte Haus mit dem Garten, mit dem Grundstück, mit allem drum und dran steht jetzt seit Ende Oktober, Anfang November steht das zum Verkauf. Und seitdem ist der Verein, der eben bisher nur nach Immobilien gesucht hat, ist jetzt eben total aufgeblüht. Da sind neue Leute mit dazugekommen. Und seitdem suchen wir auch ganz, ganz konkret nach Direktkrediten, nach Privatpersonen, die uns unterstützen bei dem Kauf und sind jetzt eben viel, viel größer auch in die Öffentlichkeit gegangen. Das Finanzierungskonzept, genau, vielleicht ist nur, um das kurz zu sagen, das Finanzierungskonzept, das stand davor schon. Also wir wollen das Ganze nach dem Modell des Mietshäuser-Syndikats finanzieren. Wir sind nicht die Ersten, die sich das ausgedacht haben, sondern das Konzept gibt es seit 30 Jahren ungefähr, ist in Freiburg da entstanden und wird aktuell in so 180 Projekten deutschlandweit schon umgesetzt. Und wir sind eben eines der Projekte, die das jetzt auch starten wollen, die sich da beraten lassen, die sich orientieren an den anderen 180 Projekten und die nach dem gleichen Modell jetzt eben auch in Augsburg so einen Ort schaffen wollen.
Bei euch der Verein heißt Paar Sternchen Radieschen. Das heißt, also da ist vielleicht so dieser Graswurzelbewegungsansatz in dem Radieschen drin oder wie ist das gemeint?
Das ist eine schöne Beschreibung, habe ich noch nicht drüber nachgedacht über die Graswurzelbewegung. Also ursprünglich ist der Name entstanden, weil das allererste Gebäude, das zur Überlegung stand, das nennt sich Paradiesgarten. Das ist so ein leerstehender Gasthof, wo oben drüber auch Wohnräume sind. Das war das allererste Objekt, wo der Verein versucht hat, da was reinzuplanen. Und aus Paradiesgarten ist dann eben dieses Paradieschen entstanden, weil wir auch irgendwie eine Form von Paradies versuchen zu schaffen. Radieschen, Garten, Gärtnern so. Also da steckt sehr viel drin und mit einem Sternchen vielleicht auch nochmal eine Aufmerksamkeit für alles, was da sonst nicht repräsentiert ist. Auch so, ich meine, wir sind irgendwo ein linksorientierter Verein. Wir interessieren uns für Gleichberechtigung, Diversität und so weiter. Und genau, das alles verbindet man mit dem Sternchen. Und das war dann so eine Wortneuschöpfung, in der man versucht hat, diese verschiedenen Perspektiven aufzunehmen. Abgeleitet eben von dem Paradiesgarten, von dem ersten Objekt.
Das ist eben so eine Geschichte, die sich über die letzten 5 Jahre immer wieder wiederholt hat, dass Häuser gefunden wurden und gesagt hat, ach, da würdest du doch eigentlich reinpassen. Und dann hat man versucht, dahinter zu bleiben und zu schauen, ob man es da umsetzen kann. Und immer wieder ist irgendwie was dazwischen gekommen. Und so weit, wie wir jetzt gerade sind, hat man es eben bis jetzt in den letzten 5 Jahren noch nie geschafft. Also, dass man eigentlich kurz vor dem Verkaufen steht.
Jawohl. So, jetzt muss das Haus ja auch passen dafür. Das höre ich jetzt raus, das ist schon der Fall. Also da gibt es wirklich Wohnfläche oder müsste man da auch noch Renovierungskosten reinstecken?
Also grundsätzlich ist es so, im Keller sind ungefähr gute 100 Quadratmeter oder im Souterrain gute 100 Quadratmeter, die man als öffentliche Räume nutzen kann. Und drüber sind so knapp 500 Quadratmeter auf 3 Etagen verteilt. An Wohnfläche, die man als Wohnung nutzen kann. Die sind in einem relativ guten Zustand und man könnte tendenziell direkt einziehen und da drinnen wohnen eigentlich. Also es ist jetzt keine Bruchbude, keine Ruine, kein gar nichts so, sondern es ist in einem super Zustand, wir könnten einziehen. Das Problem ist, aktuell sind es 3 komplette Wohnungen, die damit sehr, sehr groß sind. Die sind so 180 Quadratmeter groß. Das heißt, da könnte man eine 7er, eine 8er WG reinmachen, aber wir wollen halt Wohnraum für möglichst verschiedene Wohnformen schaffen oder Konstellationen, also auch für kleinere Familien, für Alleinstehende, für Paare und so weiter. Und deswegen wollen wir eben noch ein bisschen umbauen und da Wände in der Mitte reinziehen, sodass wir ein paar kleinere Wohneinheiten haben und dann vielleicht eine größere WG und 4 kleinere Wohneinheiten wäre gerade der Plan. Also grundsätzlich würden wir uns wünschen, dass die Zusammensetzung in dem Haus möglichst divers ist. Also dass da sowohl jüngere als auch ältere Leute, Kinder, SeniorInnen, auch aus unterschiedlichen Hintergründen zusammenwohnen. Ein bisschen muss man natürlich bei sowas überlegen wie Barrierefreiheit. Das Haus ist relativ alt und ist aktuell überhaupt nicht barrierefrei. Also da sind sehr viele Treppen mit drinnen, die Bäder sind sehr klein. Und dadurch, dass der Kaufpreis so hoch ist, haben wir ein sehr kleines Budget für einen Umbau, sodass sowas wie eben Barrierefreiheit in einem Haus, glaube ich, nur mit sehr viel zusätzlichem Geld realisierbar ist, was sehr schade ist. Und da vielleicht auch nochmal der Gedanke von vorher, selbst wenn wir in diesem einen Haus es nicht schaffen können, für alle verschiedenen Wohnformen Wohnraum zu schaffen, wäre eben die Hoffnung, dass wir vielleicht ein Vernetzungsort sein können, dass sich auch Leute finden, die ein ähnliches Wohnprojekt für eine andere Zielgruppe auch nochmal starten können mit der gleichen Form von Finanzierung. Das heißt grundsätzlich ja eine diverse Zusammensetzung. Ob alles in diesem Haus möglich sein wird, das glaube ich eher nicht, weil wir haben da Wohnraum für ungefähr, sagen wir mal, 15 bis 17 Leute, je nachdem wie viele Kinder, wie viele Erwachsene, wie viele Leute dann eben auf der Wohnfläche wohnen. Da werden wir leider nicht alles abdecken können, was es an Wohnbedürfnissen gibt in der Stadt. Also der Kaufpreis von dem Haus ist tatsächlich 2 Millionen. 1,6 Millionen Euro versuchen wir über Direktkredite zu decken und den Rest würden wir über einen Bankkredit dann nochmal versuchen zu decken. Der Verkäufer ist ein Mensch, der mehrere Häuser in Augsburg und in München besitzt und jetzt eben dieses Haus verkaufen möchte. Ich würde sagen, er hat grundsätzliche Sympathien für unser Projekt, weil er seit 2 Monaten, seit er das Haus eben zum Verkauf hat, es in gewisser Weise ein bisschen für uns reserviert. Also er kommt uns insofern entgegen. Er sagt, er hat andere InteressentInnen und denen hat er bis jetzt nicht zugesagt. Was uns natürlich freut, weil wir noch mit im Rennen sind. Gleichzeitig sagt er, vom Preis her kann er uns da leider nicht entgegenkommen. Also er beharrt da auf diesen 2 Millionen, auf diesem 2 Millionen Kaufpreis und wird da nicht runtergehen für unser Projekt. Und das macht es eben auch ein bisschen schwierig, weil viele andere Projekte so funktionieren, dass der Verein bekannt ist und in der Öffentlichkeit steht. Und dann kommt ein Hausbesitzer auf die zu und sagt, hey, ich hätte hier ein Haus, da würde das doch super reinpassen, habt ihr Lust, das zu kaufen? Oder andersrum, der Verein spricht eben direkt Leute an und sagt, hey, hier steht ein Haus leer, wisst ihr, wem das gehört, wen müssen wir da ansprechen? Und dann kann man gemeinsam Lösungen finden. Bei uns ist es so, dass wir eine Interessentengruppe auf dem Markt sozusagen sind und es auch andere InteressentInnen gibt. Und wir irgendwie versuchen müssen, da mitzuhalten, sowohl finanziell, also wir müssen das gleiche Finanzielle leisten, als auch zeitlich. Und das ist gerade super schwierig für uns, weil unsere Prozesse einfach ein bisschen länger dauern bei so einem außergewöhnlichen Finanzierungsmodell und auch bei so einer gemeinschaftlichen und bei so Gruppenprozessen im Prinzip, die da dahinter stehen.
Wolf Mahn und Tanzen gegen den Wahnsinn, das ist der Soundtrack zu dieser Serie. Heißmiete, sein Album Breakout of Babylon hier auf der 95.8. Diese aufwendige Serie wird gefördert von der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt. Syndikatswohnen ist heute mein Thema. Franziska Falterer vom Augsburger Verein Paradieschen erklärt uns jetzt, warum die Idee zwar sehr klug durchdacht ist und sehr praktikabel und gar nicht allzu utopisch, sich aber trotzdem nicht so ganz leicht in den aktuell sehr unter Druck stehenden Markt integriert und danach Christoph Budderwegge über Obdachlosigkeit.
Musterbeispiele gibt es ja relativ viele. Wir haben eben diese 180 Projekte von dem Syndikat, an denen wir uns orientieren können, haben da auch super BeraterInnen, mit denen wir uns immer wieder rücksprechen und die uns erklären, wie die nächsten Schritte sind, auf was wir aufpassen müssen und so. Also wir sind da perfekt beraten. Aber eben dadurch, dass wir ja nicht, also bei uns, das Konzept ist ja so, dass wir nicht ein persönliches Eigenkapital reingeben, mit dem wir einen Bankkredit beantragen, sondern direkt Kredite von Privatpersonen sammeln und damit dann den Bankkredit beantragen. Dann werden über die Mieten eben erst die Bankkredite oder der Bankkredit und dann nach und nach die Direktkredite von den Privatpersonen abbezahlt. Und diese Sammlung von den Direktkrediten, die dauert natürlich viel, viel länger, wie wenn ich das alles schon auf dem Konto habe als Privatperson und dann einfach direkt zur Bank gehe, meinen Kredit beantrage und dann kann ich das Haus kaufen. So. Und bei uns dauert einfach dieses Sammeln viel länger. Noch dazu ist es so, dass wir eine GmbH gründen müssen. Auch die muss durch so verschiedene bürokratische Schritte durchgehen. Wir haben die jetzt am 3. Januar gegründet, aber bis das Ganze dann wirklich auch eingetragen ist, auch den Bankkredit zu beantragen, dauert ein paar Wochen. Und also obwohl wir sozusagen auf Hochtouren arbeiten, kommen wir nicht drum rum, dass es einfach ein paar Wochen dauert im Vergleich zu einer Privatperson, die es jetzt kaufen würde. Oder einem Immobilienkonzern oder Immobilienfirma.
Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Armut in einem reichen Land und im Untertitel, wie das Problem verharmlost und verdrängt wird. Also es wird nicht tabuisiert in dem Sinne, aber es wird verharmlost, beschönigt, relativiert. Wenn 860.000 Menschen keine Wohnung haben und 52.000 Menschen auf der Straße leben, also 2016 als Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, dann ist das natürlich absolute Armut. Und gleichzeitig leugnet oder beschönigt man dann auch noch die relative Armut, indem man so sagt, naja, im Hochhaus leben mit Hartz IV, das ist Jammern auf hohem Niveau. Eigentlich ist nur der Arm, der in Kalkutta an der Straßenecke verhungert. Das ist bei uns üblich, dass man absolute Armut mit der dritten Welt in Verbindung bringt. Und die eigene Armut oder der natürlich schon unterschiedliches Gesicht benutzt, um dieses Problem im eigenen Land zu negieren. Das ist ja eine Form, dann in der Tat die Augen zu verschließen vor absoluter Armut, die es auch in Deutschland gibt. Und Ähnliches passiert übrigens mit dem Reichtum. Also beim Reichtum verschleiert man dann das Phänomen, indem man es zum Beispiel anfangen lässt, die Bundesregierung sagt, einkommensreich ist derjenige, der das 2- bis 3-fache des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Also demnach wäre der Studienrat mit 3.500 Euro netto, wäre einkommensreich. Da würde sich Susanne Klatten, die reichste Frau des Landes, die 1.126.000.000 Euro nur an Dividende aus ihren BMW-Aktien bezogen hat, die würde sich totlachen. Und vermögensreich ist nach dem 5. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, wer ein Nettovermögen von 500.000 Euro besitzt, also eine kleine eine Eigentumswohnung in München, dann ist man schon reich. Da wird natürlich der wirkliche Reichtum, der darin besteht, dass man auch politisch einflussreich ist, der wird auf diese Art und Weise verschleiert. Und so kann man sehen, dass unsere Gesellschaft mit dieser Spaltung, zunehmenden Spaltung des Landes in Arm und Reich, in einer Weise umgeht, die wenig Sensibilität verrät.
Wie erforschen Sie denn empirisch den Zusammenhang zwischen jemand ist abgehängt sozusagen, segregiert, könnte man im extremen Fall vielleicht auch sagen, in Wohnvierteln, die eben nicht so schön sind, und fehlender politischer Teilhabe dieser Menschen?
Ja, das kann man natürlich an der Wahlbeteiligung festmachen, indem man feststellt, das gilt jetzt für alle deutschen Großstädte, dass in den Luxusquartieren die Wahlbeteiligung 40, manchmal sogar 50 Prozentpunkte höher liegt als in den abgehängten Quartieren. Also um mal ein Beispiel aus Köln zu nennen, ein Hochhausviertel, der Kölnberg in Meschenich, Wahlbeteiligung 23,5%, Wahlbeteiligung im Hahnwald, einem Luxusviertel, wo Christoph Daum und Stefan Raab und viele andere Prominenz wohnt, 88,5%. Da kann man sehen, dass sich die Armen immer weniger an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen beteiligen, wohingegen die gutbürgerliche Mitte und erst recht die gehobenen Schichten, also die Oberschicht, die nimmt natürlich bei Wahlen, aber sicherlich auch auf viele andere Art und Weise Einfluss auf politische Entscheidungen, beeinflusst auch den Gesetzgebungsprozess, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Erbschaftssteuerreform für Firmenerben denke, nach der man immer noch einen ganzen Konzern erben kann, ohne einen einzigen Cent betriebliche Erbschaftssteuer zu zahlen, dann sieht man da, dass dort durch Lobby, durch Parteispenden, durch zum Beispiel auch Beeinflussung der öffentlichen Meinung eine Stimmung erzeugt wird, die die eigenen Interessen am Ende durchsetzbar macht, was Arme nicht können. Arme sind politisch ohnmächtig, häufig auch resigniert, ziehen sich zurück. Das kann man feststellen bei Menschen, die jetzt von Hartz IV, von Arbeitslosengeld II leben. Das sieht man dann aber auch, wo diese Menschen konzentriert wohnen. Das sind dann eben die Hochhausviertel an den Stadträndern. Und da ist natürlich so ein Teufelskreis auch im Gange, dass die etablierten Parteien, die ohnehin nicht unbedingt die Interessen dieser benachteiligten Schichten vertreten, dass die dann auch gar keinen Wahlkampf dort mehr machen und auch sich immer weniger um diese Menschen kümmern, die sozial benachteiligt sind, weil sie von denen auch nicht erwarten, gewählt zu werden. Das heißt, es ist so ein Teufelskreis im Gange, dass man ohnehin wenig Interesse daran hat, unterprivilegierte Interessen zu vertreten, und das wird auch noch bestärkt dadurch, dass die Unterprivilegierten sich aus verständlichen Gründen übrigens enttäuscht zurückziehen von diesen etablierten Parteien, was die wiederum veranlasst, noch stärker eher die Interessen der wohlhabenden Reichen und Hyperreichen zu vertreten.
Christoph Butterwege, Politikwissenschaftler, mit seiner Analyse zu Armut. Er war Mitglied der SPD und trat zweimal aus, einmal 1975 und ein zweites Mal im Jahr 2005. Parteilos kandidierte er 2017 gegen Frank-Walter Steinmeier fürs Amt des Bundespräsidenten. Nächstes Mal geht es um Gentrifizierung und WGs, Risiken beim Untervermieten und chronisch kranke BezieherInnen von Erwerbs-, Unfähigkeitsrente auf dem angespannten Wohnungsmarkt und wie ihnen geholfen wird. Zum Schluss gehen wir nochmal nach Augsburg ins Paradies.
Also auf unserer Website ist ein Formular mit einer Absichtserklärung. Das heißt, Menschen, die Geld bei uns anlegen wollen, die uns einen Direktkredit geben wollen, die füllen dieses Formular aus und sagen, für den Fall, dass ein Haus gekauft wird, dass ein Projekt zustande kommt, wäre ich bereit, eine bestimmte Menge an Geld als Direktkredit reinzulegen. Und das ging auch die letzten 5 Jahre schon so, aber es ist natürlich so, wenn es kein konkretes Haus gibt und gar nicht absehbar ist, wann es überhaupt umgesetzt wird, dass dann viel, viel, viel weniger Leute da auch bereit sind, so eine Absichtserklärung schon mal auszufüllen. Und seit wir jetzt dieses Haus haben, eben auch mit Fotos an die Öffentlichkeit gehen können, konkret sagen können, was da entstehen wird, im Viertel Leute ansprechen können und so weiter. Seitdem fangen wir erst richtig an, eigentlich direkt Kredite zu sammeln, und seitdem schießt diese Summe eben in die Höhe. Das Ziel des Ganzen ist, die Häuser, denen die drin wohnen, ist immer so der große Slogan. Also das Ziel ist, dass die Menschen, die in dem Haus wohnen, ihr Zuhause selbst verwalten und eigentlich in ihrem Eigentum wohnen. Gleichzeitig soll das aber flexibel genug sein, dass sobald Menschen ausziehen und andere Leute einziehen, die auch wieder in ihrem eigenen Eigenheim wohnen. Und dafür hat sich eben vor 30 Jahren das Mietshäuser-Syndikat dieses komplexe Modell ausgedacht, in dem es so ist, dass man eine GmbH gründet. Die GmbH kauft das Haus und die ist Besitzerin von dem Haus. Und die GmbH hat zwei verschiedene Gesellschafterinnen. Das ist einerseits der Hausverein, über den eigentlich die gesamte Organisation läuft, über den alle Entscheidungen getroffen werden. Und in diesem Hausverein sind eben auch alle BewohnerInnen des Hauses. Also alle, die im Haus wohnen, sind im Verein und können darüber mitentscheiden, über die Immobilien, in der sie wohnen. Zweite Gesellschafterin der GmbH ist die Mietshäuser Syndikats GmbH. Das ist eben diese deutschlandweite Netzwerkstruktur, in der alle Projekte drinnen sind, alle 180 Projekte. Die hat normalerweise eigentlich kein Mitspracherecht, hat aber ein Vetorecht in Fragen von Hausverkauf oder von Mieterhöhungen oder Satzungsveränderungen. Also das heißt immer, wenn sich irgendwas an dem Konzept ändern sollte, dann wird die ein Vetorecht einlegen und sagen, nee, das machen wir nicht. Das heißt, dass wenn in dem Verein, angenommen in 10 Jahren, sind andere Leute in dem Verein, die sagen, hey, jetzt ist das Haus ja doppelt so viel wert, jetzt könnten wir es verkaufen und irgendwie alle was dran verdienen, dann wird eben diese Mietshäuser-Syndikats GmbH einspringen und sagen, nee, auf gar keinen Fall, das Haus soll für immer bezahlbarer Wohnraum bleiben. Und so ist es eigentlich gesichert, dass dieses Haus, das wir jetzt kaufen werden, auch für immer eben bezahlbarer Wohnraum bleibt. Das ist so das ganze Konzept dahinter. Gekauft wird eben das Haus dann über die GmbH, weil das für einen Verein ein bisschen zu kompliziert ist und weil man eben dann diese Doppelstruktur hat. Jetzt hattest du noch gefragt, wie das gerade bei der Bank ist, wie da die Konditionen sind. Also wir merken jetzt gerade, dass die Zinsen wieder steigen. Gerade rechnen wir mit einem Zinssatz von ungefähr 4%. Vor ein paar Monaten haben wir noch mit 3,5% gerechnet. Es war schon mal teurer vor vielen Jahren, aber es war auch schon mal deutlich günstiger. Und damit haben wir natürlich jetzt auch zu kämpfen. Und da liegt auch sozusagen der Kern dahinter, wieso wir diese Direktkredite von Privatpersonen brauchen. Wir versuchen, den Großteil von dem Kaufpreis über Direktkredite von Privatpersonen zu finanzieren und die sind zwischen 0 und 1% verzinst, also deutlich niedriger als der Bankkredit. Und nur darüber schaffen wir es dann auch, die Miete bezahlbar zu halten, weil wir eben sehr, sehr weniger, also sehr viel weniger Zinsen zahlen, wenn wir eben sehr viel über Direktkredite machen. Also die Kosten werden nach und nach über die Miete wieder zurückgezahlt. Die Mieten sind so berechnet, dass wir einerseits die Kredite zurückzahlen können und aber auch sowas haben, Rücklagen für zum Beispiel die Instandhaltung von dem Haus, für die Verwaltung und so weiter. Und danach berechnet sich die Miete. Dadurch, dass aber niemand was verdient an dem Haus, wie bei anderen Häusern, ist es so, dass die Miete deswegen, also wir die jetzt schon berechnen können und sie für immer gleich bleibt. Also die wird nicht steigen, weil niemand dran was verdient und da niemand reich wird. Das heißt, über die Jahre werden dann nach und nach mit der Miete erst der Bankkredit zurückgezahlt, der ist vorrangig, und danach dann die Direktkredite von den Privatpersonen, die eben nachrangig sind, Nachrangdarlehen nennt sich das. Und wenn das alles abbezahlt ist, dann gehört das Haus der GmbH, die von dem Verein verwaltet wird und damit eben den Leuten, die im Haus wohnen. Deutschlandweit gibt es 180 Projekte, die genau nach diesem Konzept funktionieren. Und davon sind zum Beispiel 16 in Berlin, 14 in Leipzig, 18 in Freiburg, wo es entstanden ist. Es gibt auch ein anderes Projekt in Nürnberg, der Krähengarten. Auch in Augsburg gibt es schon ein bestehendes Projekt, das sich vor ein paar Jahren gegründet hat. Also da gibt es sehr, sehr, sehr viele Projekte. Natürlich sind die immer noch im Verhältnis dazu, wie viele Häuser es gibt, wie viele BewohnerInnen. Also jetzt in Berlin zum Beispiel 16 Häuser auf die Bewohner der Stadt. Das reicht natürlich vorne und hinten nicht. Und bis jetzt ist es so, dass das leider auch nicht den Effekt hat, dass es eine große Auswirkung auf den Markt hat. Es verändert die Mietpreise noch nicht großartig anders, aber meine große Vision ist eben, dass mehr solche Projekte entstehen und das nach und nach dann eben einen viel größeren Einfluss hat, je bekannter und je weiter verbreitet das auch wird. Ich sage immer, wir versuchen ja Leute anzusprechen, die gerade so eine Art von Puffer auf dem Girokonto haben, also die Geld auf dem Konto liegen haben, was sie jetzt aktuell nicht brauchen. Und dieses Geld kann entweder auf dem Girokonto liegen, wo es nach und nach weniger wert wird und absolut gar keinen Effekt hat. Oder es liegt bei uns im Projekt drinnen, wo es einen gigantischen Effekt hat und eben ermöglicht, dass es dieses Haus gibt, dass das für Haus für immer bestehen kann und dass da 17 Leute bezahlbaren Wohnraum finden und unten eben öffentliche Begegnungsorte für das ganze Quartier und die ganze Stadt sind. Das ist auch eine Form von Anlage, die kann man sich direkt anschauen. Wenn ich mein Geld in der Bank gebe, dann weiß ich ja nie so genau, wo das hingeht. Ganz egal, welche Kreuzchen ich da setze und welche Berichte ich mir da anschaue und so weiter. Aber so richtig genau weiß ich ja nie, wo das Geld landet. Und bei uns kann man wirklich, man kann hingehen, man kann sich den Ort anschauen, man kann mit uns sprechen, man kann uns eine Mail schreiben, man kann auf Instagram folgen. Also man sieht, was mit dem Geld passiert, das man da reingesteckt hat. Und was man vielleicht auch immer mit dazu sagen muss, wir suchen ja auch nicht Spenden. Also es ist ja auch nicht so, dass das Geld bei uns weg ist, wenn man es bei uns anlegt, sondern es wird eigentlich nur zwischengeparkt. Man kann aber jederzeit vorher diesen Kredit auch wieder kündigen. Also wenn man bei uns im Haus einziehen will, muss man kein bisschen Geld selbst mitbringen. Das ist nicht wie bei einer Genossenschaft oder so, dass man sich da einkaufen muss, sondern man muss wirklich nur die Miete zahlen, wie in jeder anderen Mietwohnung auch. Und ist dann aber eben eigentlich Besitzerin des Hauses, aber halt eben als Teil des Vereins. Man kann sich es eher vorstellen, das Wohnen da drin ist dann eher, als würde man im Eigenheim wohnen. Also man ist dann selbst verantwortlich dafür. Das Geld, mit dem man aber diese Instandhaltung zahlt, sammelt man nach und nach über die Mieten. Also die Mieten sind einerseits zur Abbezahlung der Kredite, aber da ist auch ein Puffer mit drinnen, eben gerade für diese Instandhaltung. Das heißt, wenn man selbst einsteigt und wenig Geld hat oder wenig Geld verdient, es geht natürlich darum, dass er die Miete bezahlen kann. Wobei auch die kann man solidarisch umverteilen im Haus und dann schauen, dass man auch Leute irgendwie mitfinanziert, die ein bisschen weniger zahlen können. Und die gesamte Finanzierung läuft dann aber über die GmbH und über diese Direktkredite. Ja, also wir freuen uns natürlich auch über alle Leute, die uns sonst irgendwie Aufmerksamkeit verschaffen, auch wenn sie selbst nicht Geld geben können, dann hilft es uns total, einfach das weiter zu erzählen, die Informationen zu verbreiten, andere Leute anzusprechen. Uns geht es um eben langfristig bezahlbaren Wohnraum schaffen, selbstverwaltetes Wohnen. Man kann damit argumentieren, dass wir versuchen, was gegen den Immobilienmarkt auszurichten. Ja, also ich glaube, wenn man es versucht, in wenigen Worten zusammenzufassen, dann suchen wir noch Unterstützung für ein gemeinschaftliches, soziales, ökologisches Zusammenwohnen in Augsburg und ein Begegnungsort für die ganze Stadt. Allein der Erhalt des Hauses ist eigentlich schon eine ökologische Form von Wohnen. Wir versuchen natürlich dann auch noch das Haus so weit wie möglich energetisch zu sanieren, dass es möglichst energieeffizient ist. Von der Zivilgesellschaft bekommen wir da ganz viel Unterstützung und haben da auch ein gutes Netzwerk in Augsburg. Mit der Kommunalpolitik ist es ein bisschen schwieriger. Also wir haben verschiedene Leute, die das natürlich auch interessant finden und die uns da unterstützen, könnten uns da aber auch noch mehr Aufmerksamkeit vorstellen, würde ich mal sagen. Eine konkrete Forderung, die wir an die Stadtpolitik stellen würden oder wie sie uns total unterstützen könnte, wäre, wenn die solche Projekte wirklich auch selbst finanziell unterstützen, indem sie den Boden kaufen. Weil das Teuerste an diesem Projekt ist eigentlich der Boden, also der Bodenpreis, der geht so in die Höhe. Und die Stadt könnte sagen, wenn Häuser zum Verkauf stehen, dann kauft sie den Boden, wir kaufen das Haus, was dann eben deutlich günstiger wäre, und verpachtet dann den Boden auf Lebenszeit auf 99 Jahre über ein Erbbaurecht, nennt sich das, also das ist so eine bestimmte Form der Verpachtung, verpachtet das an uns. Das heißt, wir müssten da monatlich eine kleine Pacht zahlen, könnten ansonsten aber über das Haus selbst verwalten. Und das wäre total hilfreich, weil es einfach extrem diese finanzielle Hürde abbauen würde. In unserem Fall ist das Problem, dass wir das Haus sehr, sehr schnell kaufen müssen oder der Verkäufer sehr schnell verkaufen will. Und in der Stadt dauern die Prozesse ein bisschen länger, deswegen reicht es für uns nicht. Das ist aber was wir uns für andere Projekte wünschen würden. Das heißt, wenn irgendwelche so attraktiven Gebäude oder Flächen zum Verkauf stehen, dass die Stadt sagt, hey, wir nutzen unser Vorkaufsrecht, wir gehen hin, wir kaufen es auf und wir geben das dann ganz bewusst eben an soziale und ökologische Projekte weiter.